Wozu bin ich ganz grundlegend als Mensch berufen? Wodurch bin ich definiert und wer bin ich? Wie ist mein Umgang mit Schuld? Welche Bibelstellen erheben den Anspruch, Wahrheit über sie und mich zu enthalten? All diese und einige weitere Fragen wird in der folgenden knappen Stunde Dr. Johannes Hartl beantworten in seinem Vortrag unter dem Titel »Die Wahrheitsdusche«. Dr. Johannes Hartl ist Theologe und Familienvater sowie der Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Radio Horeb wünscht gute Unterhaltung und interessante Selbsterkenntnisse bei der Wahrheitsdusche.
Jesus sagt, dass die Wahrheit uns frei macht. Es ist nicht wunderbar, dass wir uns nicht in eine Lüge reindenken müssen oder dass wir die Wahrheit an irgendeinem Punkt ein bisschen zurechtbiegen und kaschieren müssen. Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Ich habe die Inspiration zu der Sendung, die Wahrheitsdusche heißt, verdanke ich zwei Freundinnen von mir, die haben wir uns neulich unterhalten und es ging so über diese Sache, dass es oft so schwer fällt, an die einfachen Wahrheiten des Glaubens, an denen festzuhalten, weil wir hören jeden Tag so viele Sachen, wir hören so viele Meinungen, wir hören so viele Stimmen, ja, allein was du hörst, wenn du ein Radio einschaltest oder was Leute über dich denken oder was du über dich selber denkst, was du über dich selber sagst, sind so viele unterschiedliche Meinungen, dass es oft so schwer, sich bewusst zu halten, was ist die Wahrheit, die Gott über mich sagt. Und wir sind ziemlich als Menschen komischerweise so gebaut, dass wir nur dann wirklich richtig funktionieren, wenn in unserem Kopf auch Wahrheit ist. Weißt du, man hat rausgefunden, dass die Person, über die du am meisten sprichst, bist du selbst. Und zwar nicht nur, indem du wirklich zu anderen Menschen sprichst, sondern zu dir selber. Wenn man das zählen könnte, wie viele Worte du jede Minute über dich selber sprichst, das ist unglaublich viel. Also es ist bei Weitem mehr, als du je über jemand anderen sprechen wirst, sind Selbstgespräche. So Sachen wie, das klappt bestimmt nicht, jetzt versuche ich das nochmal, aber ich weiß nicht, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, und was werden die anderen denken? Und oft füttern wir unseren Kopf die ganze Zeit mit eigentlich zutiefst entmutigendem Denken. Und dieses entmutigende Denken ist ziemlich mächtig in uns und kann eigentlich richtig viel kaputt machen. Deswegen verschreibe ich dir jetzt eine kleine Medizin. Und diese Medizin ist die Wahrheitsdusche. Ich hau dir jetzt einfach mal etwa 50 Bibelstellen runter, die Wahrheit sind über dich. Und wie eine Dusche, das ist nichts, was du ein für alle Mal gemacht hast. Ich habe schon vor 3 Jahren geduscht und deswegen brauche ich es nicht mehr. Sondern wir brauchen es immer wieder neu, dass unser Denken sich erneuert durch diese Grundwahrheiten. Deswegen ermutige ich dich, schreib dir diese Sätze auf oder hör dir diesen Podcast öfter an. Nimm dir die 2, 3 Bibelstellen, die bei dir hängen bleiben und echt was auslösen. Nimm dir die mit raus, schreib dir die auf einen Zettel und meditiere die durch. Und zwar so lange, bis du es selber sehen kannst, bis du es selber hören kannst, bis du eine Offenbarung über dieses Thema hast. Es genügt nicht, ein Französischbuch einmal durchzulesen, um Französisch zu können. Wenn du willst, dass Französisch in dein Fleisch und Blut übergeht, dass du Französisch sprechen kannst, dass du Französisch denken kannst, dass du in einer Konversation ohne weiteres ins Französische wechseln kannst, dann musst du das Ding in dich rein programmieren, wie ein Computer, ja, dass du das abspeicherst auf der Festplatte. Ich bringe euch jetzt einfach Bibelstellen, was Wahrheit über mich ist, was Wahrheit über dich ist. Johannes 1,12 sagt, dass ich ein Kind Gottes bin. Schau, ich spreche über Menschen, die zu dem Ja gesagt haben, was Jesus für sie getan hat. Also, zu Menschen, die durch Jesus errettet und erlöst sind. Und Johannes 1 sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist nicht so, dass jeder Mensch automatisch Kind Gottes ist, sondern die Bibel sagt, gleich im nächsten, was wir hören werden, in Römer 5,10 heißt es, dass ich mal ein Feind Gottes war, dass ich von meiner normalen Verfassung her ursprünglich überhaupt nicht ein Freund Gottes oder ein Kind Gottes war, weil die Neigungen von meinem Herzen, wie ich innerlich funktioniert habe, wie meine Software in meinem Hirn funktioniert hat, war ziemlich das Gegenteil oder ziemlich weit weg von dem, was Gott eigentlich für mich wollte. Deswegen sagt die Bibel, dass ich in der Ferne war, dass ich Gott nicht kannte. Aber weil Jesus für mich gestorben ist und ich dazu Ja gesagt habe, bin ich ein Kind Gottes. Und es heißt in Vers 12 von Johannes 1, dass ich nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren bin. Das bedeutet, ganz egal, was meine Hintergründe sind, ganz egal, wie mein Elternhaus ist, ganz egal, wie meine Kultur ist, selbst wenn ich durch eine Vergewaltigung gezeugt worden wäre, das, was eigentlich meine Geschichte ist, das, was eigentlich mein Leben bestimmt ist, dass ich aus Gott geboren bin. Wenn du fragst, hey, wer bist du, wo kommst du her, ist nicht in erster Linie entscheidend, dass ich auf der und der Schule war, dass ich aus dem und dem Ort stamme, dass ich die und die schlimmen Sachen in meiner Jugend mitgemacht habe. Ich bin aus Gott geboren. Ich bin ein Kind Gottes.
Sie hören Radio Horeb und Leon Bichler begrüßt Sie aus München zur Wahrheitsdusche. Dabei fährt der Theologe und Gebetshausgründer aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, jetzt fort mit Wahrheiten aus Sicht der Bibel, und zwar mit Wahrheiten, die uns als Menschen grundlegend betreffen.
In Römer 5,10 heißt es, dass Jesus, Gottes Sohn, für mich am Kreuz gestorben ist, als ich noch ein Feind Gottes war. Das ist eine unglaubliche Aussage. Denn das heißt, dass schon zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nichts tun konnte, dass schon zu einem Zeitpunkt, wo ich mich nicht angestrengt habe, ich nicht ein wahnsinnig frommer, guter Mensch war, Jesus bereit war, für mich an einem Stück Holz zu verbluten. Aus Liebe. Das bedeutet, alles an Gutem, was ich je tun werde, alles, wo ich mich noch so sehr anstrenge, kann nur eine Antwort sein. Ich kann mir es nie verdienen. Ich kann mir Gottes Liebe nie verdienen, denn sie war für mich schon da und sie war für mich schon real, als ich selber von ihm weggelaufen bin, als ich mich selber kein bisschen für ihn interessiert habe. Und Paulus sagt ziemlich klar in Römer 5,10, wenn Jesus schon bereit war, für dich zu sterben, als du noch ein Feind Gottes warst, wie viel mehr wird er jetzt, wo du sein Freund geworden bist, durch sein Leben, durch sein Auferstehungsleben in dir Verwandlung bringen, Veränderung bringen? Wird dieses Leben dich voll und ganz retten? Jesus, du warst bereit, schon damals für mich zu sterben, als ich nichts von dir wissen wollte. Jetzt, wo ich dein Freund bin, wie viel mehr wirst du alles für mich tun? In Kolosser 2, Vers 13 heißt es, dass ich tot war in meinen Sünden, tot war in meinen Vergehungen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich so viele Menschen umgebracht habe und Banken ausgeraubt habe und dass die Sünde so schlimm war, sondern es bedeutet, dass meine natürliche Verfassung, so wie ich gebaut war, so wie ich gedacht habe, so wie meine Neigungen waren, meine Gewohnheiten waren, total weit entfernt waren vom Charakter Gottes. Gott ist heilig. Gott ist wahrhaftig, Gott hat nur gute Gedanken. Und in mir war so viel Egoismus, in mir war so viel Hass auf andere Menschen, so viel Selbstsucht, so viel alle möglichen schlechten Gewohnheiten, dass die Bibel es sagt, ich war tot in diesen Sünden. Das bedeutet, in mir war alles drauf ausgelegt und programmiert, mich nach und nach immer tiefer in Sünde zu verstricken, bis ich innerlich abgestorben bin. Aber jetzt heißt es, dass Jesus mich auferweckt hat aus diesem Zustand. Als Jesus für mich gestorben ist, hat er mich errettet aus dieser Todesverfallenheit. Und es heißt, dass der Schuldschein, der gegen mich sprach, durchgestrichen ist. Das ist ein gigantisches Bild. Das ist ein gigantisches Bild. Da gibt es so einen Schuldschein, da steht alles drauf. Alles, was Johannes Hartl in seinem Leben je verbockt hat. Da, wo der angepisst war, da, wo ich den genervt habe, da, wo der gesagt hat, ey, das hast du total bescheuert gemacht, da, wo ich mir selber Vorwürfe mache, da, wo ich selber denke, oh, könnte ich doch noch einmal zurück, könnte ich die und die Situation nochmal anders machen, ich würde es heute ganz anders tun. All diese Dinge, wenn ich sie unter das Kreuz Jesu gebracht habe, wenn ich es unter das Blut Jesu gebracht habe, ist dieser Schuldschein durchgestrichen. Das ist wie wenn du einen Auszug von der Bank bekommst, wo drauf steht, diese Schulden, die gibt es nicht mehr. Die wurden abbezahlt, die sind durchgestrichen. Es gibt eine gute Aussage, die heißt, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnerst du ihn an seine Zukunft. Das ist ein guter Satz. Also es muss gar nicht unbedingt der Teufel sein, der uns an sowas erinnert. Aber wenn der Teufel dir erzählt, was du alles falsch gemacht hast, aber obwohl es Jesus schon weggenommen hat, obwohl es schon passé ist, dann erinnerst du ihn an seine Zukunft. Die Zukunft in der Offenbarung des Johannes vom Teufel ist nicht so gut. Der wird am Schluss in den Feuersee geworfen und das ist auch nicht so toll. Okay, jetzt sagst du, ja, aber meine Sünde, die ist so schlimm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Jesus mir das überhaupt vergeben kann und ob ich da wirklich schon umgekehrt bin. In Römer Kapitel 10, Vers 9 heißt es, Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wirst du gerettet werden. Na, manche Leute sagen, ja, man kann nur hoffen und man weiß nie und der Himmel gähnt und Gott, ob einem dann wirklich, doch, es gibt Wissen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du mit deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Es ist nicht, dass am Schluss irgendwo ein Engel entscheidet, Hü oder Hot, die Guten kommen ins Töpfchen und so weiter, sondern ich kann eine Gewissheit haben. In Römer 11, 29 heißt es, dass Gottes Gnade unwiderruflich ist. Das bedeutet, Gott hat mich errettet und er überlegt sich's nie anders. Ich kann zwar abfallen von ihm, ich kann mich zwar gegen ihn entscheiden, aber er wird sich nie gegen mich entscheiden. Diese Sache, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich an ihm festhalte, wenn ich ihn bekenne, werde ich gerettet werden. Gottes Gnade ist unwiderruflich. Das bedeutet, du wirst nie, 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 nie an einen Punkt kommen, wo Gott sagt, jetzt langt's mir. Jetzt hast du zu viel verbockt. Ich war zwar bereit, für dich am Kreuz zu sterben, aber jetzt, wo du versuchst, als Christ zu leben und so oft nicht geschafft hast, deine stille Zeit zu machen, jetzt, wo jetzt schon deine dritte Beziehung scheitert, jetzt, wo du schon wieder so viel rumgelästert hast, wo du jetzt das und das schon wieder verbockt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Nein, dieser Punkt kommt nie. Der Psalm sagt, seine Gnade ist neu jeden Morgen. Und Römer 11, 29, Gottes Gnade und Erwählung ist unwiderruflich. Er nimmt's nie zurück. Mögen auch Berge von ihrem Platz weichen. Meine Huld wird nie von dir weichen, heißt es in Jesaja. Selbst wenn eine Mutter ihr Baby vergessen könnte, ich werde dich nie vergessen. Dein Name ist eingeschrieben in meine Hand. Es gibt von Gottes Seite kein Zurück. Und wenn irgendein Gedanke in dir hochkommt, ich glaube, Gott hat mich verstoßen oder Gott hat kein Interesse mehr an mir, ist es eine Lüge und du musst dieser Lüge nicht glauben. Jetzt sagst du aber, ich sündige so viel. In Römer 7, Vers 17, da heißt es, dass wenn wir eigentlich nicht sündigen wollen, die in mir wohnende Sünde, ist ein bisschen ein komischer Gedanke. Der Gedanke ist der, ich gehöre Jesus, ich bin ein Geist mit ihm, ich bin ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, 17 heißt es, wenn jemand Christus angezogen hat, ist er eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung, die hat mit Sünde nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich bin kein Sünder, der drum kämpft, Gott zu lieben, sondern ich bin ein Liebhaber Gottes, der nebenher noch mit Sünde kämpft. Aber diese Sünde, die in mir wohnt, das bin nicht ich. Das ist ein entscheidender Punkt. Das ist eine Macht, von der ich durch Jesus schon abgeschnitten bin. Das bin nicht ich. Ich bin nicht mehr der Spielsüchtige. Ich bin nicht mehr das Lästermaul. Ich bin nicht mehr der Perverse. Ich bin nicht mehr der Dieb. Ich bin nicht mehr der Ehebrecher. Ich bin nicht mehr der Atheist, was ich früher war, sondern ich bin ein Mensch und ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Und die Tatsache, dass es in meinem Leben noch Sünde gibt, das ist was nicht zu mir gehört. Denn für mich steht fest in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich muss nicht bangen, dass am Schluss vielleicht Gott noch mich doch verurteilt. Am letzten Tag, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Aber auch das Gericht der Menschen. Ich mache Sachen falsch. Ich verdiene es manchmal, dass jemand mir eine freundliche Korrektur gibt. Aber es gibt für mich keine Verurteilung. Ich bin ein geliebtes, auserwähltes Kind Gottes. Und es gibt niemand, der das Recht hat, mich zu verurteilen, der das Recht hat, mich als Person anzuklagen. Meine Taten, die können falsch sein. Aber ich als Person, wer ich bin ein aus Gott geborener Mensch. Und ich habe, wie Römer 8, 15 sagt, keinen Geist von Sklaverei und von Furcht empfangen. Gott zu dienen, Jesus nachzufolgen, hat nichts, aber auch gar nichts mit Sklaverei zu tun. Manche Leute haben so eine Vorstellung wie, man muss Gott dienen und sein Kreuz tragen und auf vieles verzichten. Halt! Kein Geist der Sklaverei. Ich bin ein Mensch, der aufrecht vor Gott steht, der eine Würde hat, der Bestimmung hat, der berufen ist, Segen zu erlangen, wie wir nachher noch gleich hören werden. Und ich habe keinen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist, in dem ich Papa zu Gott sagen darf. Ein Geist, in dem ich Abba Vater rufe. Ein Geist der Zuversicht, ein Geist der Kühnheit, ein Geist des Optimismus. Ich bin kein Mensch des Pessimismus. Ich bin kein Mensch, mit dem es bergab geht. Sondern ich habe einen Geist empfangen, der zuversichtlich ist. Und ich weiß, Römer 8, 28, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das bedeutet, egal auf was ich gerade schaue, auf einen Verkehrsunfall, den ich habe, auf eine Krankheit, die ich habe, auf die Herausforderung in der Ehe, die ich gerade habe, auf die Tatsache, dass ich mich im Gebet überhaupt nicht konzentrieren kann, auf die Tatsache, dass ich seit 2 Wochen unerklärlicherweise immer so schlecht drauf bin, auf die Tatsache, dass ich schwanger bin, also nicht als Mann, aber wenn es dir vielleicht so geht, schwanger bin, obwohl es jetzt nicht im Plan war, aus der Tatsache heraus, dass wir einen neuen Pfarrer bekommen und der ist ganz schlecht, aus der Tatsache, dass ich in einer Stadt lebe, wo ich niemanden kenne, wie auch immer, ich kann ergreifen, Römer 8, 37, dass ich alles überwinde durch den, der mich geliebt hat. Das heißt nicht, dass die Situation gut ist, das heißt nicht, dass die Krankheit gut ist, dass Gott die gewollt hat oder geschickt hat, überhaupt nicht, Gott schickt keine Krankheiten. Aber es heißt, dass jede Situation, in die er mich stellt, ich kann in jeder Situation siegreich sein. Da kommt eine Krankheit, ich kann siegreich sein in dieser Krankheit. Da kommt Arbeitslosigkeit, alles führt zum Guten, für die Gott lieben. Und weißt du, wann du Gott liebst? Wenn du ihn lieben willst. Es hat nichts mit Perfektion zu tun. Unsere Liebe wird automatisch immer vollkommener. Aber es ist nicht erst, wenn du Gott perfekt liebst. Nee, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, führt dir alles zum Guten. Das einzige Bedingung ist, dass es ein Ja in deinem Herzen gibt. Dass es ein echtes Ja für Jesus in deinem Herzen gibt. Dass du nicht Spielchen mit ihm spielst. Dass du nicht heimlich mit deinen Kompromissen noch rumspielst. Alles führt zum Guten. Ich kann alles überwinden durch den, der mich geliebt hat.
Sie hören Radio Horeb und Leon Bichler begrüßt Sie aus München zur Wahrheitsdusche. Dabei fährt der Theologe und Gebetshausgründer aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, jetzt fort mit Wahrheiten aus Sicht der Bibel, und zwar mit Wahrheiten, die uns als Menschen grundlegend betreffen.
Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Das ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Geist, der die Welt erschaffen hat. Aber das ist der Geist, durch den Jesus Zeichen und Wunder getan hat. Dieses gleiche Atomkraftwerk, dieses Kraftpaket Gottes wohnt in mir. Deswegen habe ich keine Angst. Ich habe keinen Geist der Angst empfangen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Seid getrost, ich bin größer als die Welt. Ich habe diese Welt überwunden. In 1. Korinther 6, Vers 11, ist unglaublich. Immer wenn ich dazu neige, mich zu erinnern an meine Sünden oder meine schlechten Gewohnheiten, hier heißt es, ihr aber seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu. Und wenn ich mich absolut wie der letzte Wurm fühle, denke, ich habe wieder alles falsch gemacht und irgendwie mein Leben verläuft total bescheuert, kann ich mich hinstellen und sagen, Moment, Jesus, ich bekenne. Ich bin reingewaschen. Ich bin reingewaschen. Da ist nicht noch irgendein Dreck, der an mir dranhaftet. Ich bin reingewaschen wie ein blütenweißes Hemd, das gerade aus der Wäsche kommt. Ich bin geheiligt. Gott, du bist heilig und du hast mich geheiligt. Ich bin gerecht geworden im Namen Jesu. Ich bin gerecht gesprochen. Nicht aus eigener Kraft, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil du mich gerecht gesprochen hast. Und ich fange an, 1. Korinther 6, 11, so oft zu proklamieren, so oft durchzubeten, so oft auszusprechen, bis ich das spüre. Hebräer 4, 16 sagt, dass ich voll Zuversicht vor den Thron Gottes kommen darf. Voll Zuversicht, das heißt nicht, Gott, ich weiß, ich habe es ja gar nicht verdient und meine Sünden und das ist so schlimm. Nee. Ich komme voll Zuversicht mit einem aufrechten Gang, mit einem nach oben gerichteten Blick, voller Bewusstsein, dass ich angenommen bin, dass Gott sich über mich freut. Ich muss keine Angst vor Gott haben, okay? Ich muss aber auch keine Angst haben vor den Dingen, die mir passieren können. In 2. Korinther 4, 16 heißt es, wenn auch unser äußerer Leib Tag für Tag ein bisschen weiter kaputt geht, unser innerer Mensch wird mehr und mehr erneuert. Was heißt das, äußerer Mensch verfällt? Das kann heißen, dass du einfach merkst, dass du alt wirst. Jeden Tag wirst du einen Tag älter. Irgendwann merkst du, hey, früher konnte ich noch viel länger aufbleiben, ohne am nächsten Morgen so müde zu sein. Früher hatte meine Haut nicht so viele Falten, oder du entdeckst graue Haare, oder du merkst, dass nach und nach ein Gelenk nach dem anderen kaputt geht, oder wie auch immer, oder du hast einfach einen Sportunfall. Dein äußerer Mensch wird aufgerieben. Aber das Tolle ist, es gibt nicht nur einen äußeren Menschen, es gibt auch einen inneren Menschen. Und der kann Tag für Tag erneuert werden. Das bedeutet, dass du am letzten Tag deines Lebens frischer, lebendiger und neuer sein kannst als heute. Gott kann auch deinen äußeren Mensch erneuern. Gott kann dich heilen. Aber es gibt gleichzeitig auch einen inneren Menschen, der jeden Tag erneuert werden kann. Und ein Vers weiter, in Vers 17, heißt es, dass jede kleine Last in diesen vorübergehenden Problemen, die wir haben, uns ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit verschaffen kann. Was heißt das? Das heißt, egal welches Problem in meinen Weg kommt, in meinem Job, in meiner Gesundheit, mit Bekannten, auf einer Beziehungsebene, in meiner Beziehung, mit meinen Kindern, wie auch immer, jedes von diesen Problemen gibt eine Chance, wenn ich es in Liebe ergreife, wenn ich siegreich in Jesus durchgehe, gibt es die Chance, dass es mir ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit verschafft. Das ist unglaublich, ein ewiges Gewicht. Das heißt, durch so eine Situation, durch das siegreiche Überwinden von so einer Situation, wächst in mir was in alle Ewigkeit Herrlichkeit ist, wo ich noch in 1 Million Jahren drauf zurückschauen werde und sagen, wie froh bin ich, dass das und das Problem da war, weil ich habe mich in dem und dem Problem entschieden, an Gott festzuhalten. Und es hat mir ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit gebracht. Wie gehst du siegreich durch so eine Situation durch? Das muss nicht heißen, dass Gott die Situation ändert. Oft genug wird das tun, ja, aber das Wichtigste ist, dass du, wie 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12, sagt, den guten Kampf des Glaubens kämpfst. Das bedeutet, der Kampf geht um deinen Glauben. Bleibt dein Glauben fest oder fängst du an Gott zu zweifeln? Vielleicht hat Gott die Krankheit geschickt. Vielleicht ist Gott gar nicht gut. Vielleicht will Gott mich bestrafen durch das. Vielleicht habe ich mich von ihm entfernt und jetzt haut er mir einen auf den Deckel. Das sind alles Aussagen, die konträr sind zu dem, was Jesus über Gott uns gesagt hat. Und wenn ich den guten Kampf des Glaubens kämpfe, dann sage ich, Herr, ich verstehe das nicht. Ich gehe meinen Weg im Glauben, nicht im Schauen. Ich verstehe das nicht, aber ich halte fest daran, dass du gut bist. Und ich entscheide mich dafür, dich zu lieben. Ich entscheide mich dafür, weiter zu glauben, dass du allmächtig bist. Und wenn du das tust, gehst du im Sieg durch. Epheser 1, Vers 3 sagt, dass ich mit allem Segen seines Geistes gesegnet worden bin. Und dass ich vor der Erschaffung der Welt von Gott auserwählt bin. Hallo? Wenn ich von Gott vor der Erschaffung der Welt auserwählt bin, wenn ich mit allem Segen in der Himmelswelt gesegnet bin, warum mache ich mir dann noch Sorgen? Warum musst du dir dann noch Sorgen? Schau mal, wenn ich auserwählt bin, das bedeutet, dass Gott an mir ein Interesse hatte, noch bevor ich anfangen konnte, überhaupt ein Interesse an mir zu haben oder an ihm zu haben. Warum mache ich mir Sorgen? Jesus sagt hey, warum macht ihr euch Sorgen um Essen, um Trinken, um Anziehen? Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Absolut beruhigend, absolut wunderbar ist die Aussage in Epheser 2, Verse 8 bis 10. Und es heißt, dass wir als Menschen nicht durch gute Werke gerettet werden. Ich lese euch die Stelle mal ganz vor. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist es, wenn du es wieder mal verbockt hast, wenn du nichts geschafft hast, dich zu einem Moment, Jesus, du bist für mich gestorben, als ich noch Feind Gottes war. Und ich bin gerettet nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gnade. Nicht aufgrund meiner Werke. Deswegen muss ich keine Angst haben, wenn meine Werke mal wieder echt bescheuert schlecht sind. Ich bin nicht aus Werken gerettet. Und in Vers 10 heißt es, wir sind seine Geschöpfe, dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott uns im Voraus bereitet hat. Das bedeutet, Gott bereitet sogar die guten Werke für mich schon vor. Ist das nicht entspannend? Ich muss nicht 1000 Mal am Tag überlegen, sollte ich nicht vielleicht was ganz anderes machen und ist mein ganzes Leben ganz schlecht, sondern ich darf vertrauen, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, hat er die guten Werke für mich schon vorbereitet und ich muss nur reinstolpern. Ich muss nur die wahrnehmen, die er über meinen Weg kommen lässt, um das zu tun, was er von mir will. Ich finde das so wunderbar. Es geht noch weiter. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, dass Gott in mir das Wollen und Vollbringen bewirkt, sogar noch über meinen guten Willen hinaus. Das heißt, Gott bewirkt, dass ich das Richtige will, und Gott bewirkt das Vollbringen. Ich finde das so toll. Das bedeutet, dass er, der das gute Werk in mir begonnen hat, es auch vollenden wird, wie Philipper 1,6 hat. Es sagt, ich kann zuversichtlich sein. Gott hat angefangen in meinem Leben zu wirken, sonst hätte ich gar nicht Ja gesagt zu ihm, genauso wie du. Und er wird das gute Werk vollenden. Und zwischendrin denke ich mir, oh lala, geht's auf und ab und Chaos und nichts geht weiter. Nee. Gott bewirkt in mir alles und er bringt das gute Werk zur Vollendung, das er in mir begonnen hat. In Philipper 3,20 heißt es, dass meine Heimat im Himmel ist. Das heißt, ich muss mir von dieser Erde nicht die Fülle und das Tollste von allem erhoffen. Ich weiß, dass meine Heimat im Himmel ist. Deswegen, was Menschen hier auf der Erde über mich sagen, ist nur von einer relativen Bedeutung, weil ich eigentlich für den Himmel lebe. Deswegen, wenn ich hier auf der Erde den Eindruck habe, ich bin nicht mit allem so toll gesegnet worden, habe nicht so viele Gaben und Talente, ich habe eine hässliche Nase, habe wenig Freunde und wenig Geld. Meine Heimat ist im Himmel. Und ich trage einen Schatz in mir, der größer ist als Raum und Zeit. Und deswegen heißt es in Philipper 4,11 auch von Paulus, also er schreibt über sich, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Er spricht von Hunger, von Verfolgung, von Überfluss, von Frieden. Er hat sich gelernt, in jeder Lage zurechtzufinden. Denn in Vers 13 heißt es, alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Das finde ich einen der gigantischen Sätze. Ich kann mich zurechtfinden in jeder Lage, weil ich alles vermag durch den, der mir Kraft gibt. Also bitte, wovor soll ich Angst haben? Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Es gibt so viele Leute, die eingeschüchtert sind. Was soll ich da und da machen? Und wenn ich da und dahin fahre und wenn ich da und dahin fliege und mich da dann nicht zurechtfinde in dem und dem Land? Moment. Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Ich kann mich in jeder Lage zurechtfinden und meine Heimat ist sowieso im Himmel. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9 heißt es, ich bin berufen, Segen zu erlangen. Ich bin auch nicht nur berufen, für Gott zu leiden, um mein Kreuz zu tragen und die Erde ist ein Jammertal. Nee. Ich bin berufen, Segen zu erlangen. Das heißt, was heißt Segen? Segen sind gute Dinge. Wenn mein Leben gesegnet ist mit Gesundheit, wenn mein Leben gesegnet ist finanziell, wenn mein Leben gesegnet ist mit guten Beziehungen, mit vielen Freunden, mit Kindern, mit einer guten Familie, dann ist das meine ganz normale Berufung. Wenn jemand fragt, hey, warum geht's dir so gut? Warum hast du so viel von dem? Warum hast du so viel von dem? Da kannst du eigentlich antworten, das ist meine Berufung. Das ist das, wofür mich Gott berufen hat. Und wenn irgendwas in meinem Leben nicht gesegnet ist, nicht hundertprozentig in Gottes Segenstrom steht, dann stimmt in dem Bereich wahrscheinlich was nicht. Oder es ist die Ausnahme. Es kann sein, dass Gott mal was zulässt für eine Zeit lang, dass da mal ein Segen fällt, aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist, ich bin berufen, Segen zu erlangen. Ich bin auch berufen, andere zu segnen. Aber ich bin genauso berufen, von Gott gesegnet zu werden. In körperlicher Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, in psychischer Hinsicht, in geistiger Hinsicht, in Beziehungshinsicht. Ich bin berufen, Segen zu erlangen.
Dr. Johannes Hartl ist Theologe und Familienvater sowie der Gründer des Gebetshauses in Augsburg und zugleich der Gestalter unserer heutigen Sendung mit dem Titel Wahrheitsdusche. Jetzt fährt er fort mit grundlegenden Wahrheiten über den Menschen aus der Sicht der Bibel. Radio Horeb wünscht gute Unterhaltung und geistlichen Gewinn.
Hast du dir schon mal eine Berufungsfrage gestellt? Ja, meine ist schon beantwortet. Ich bin berufen, Segen zu erlangen. Ist doch super. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 heißt es, dass alles, was für unser Leben und für unsere Frömmigkeit gut ist, wir schon haben in Jesus. Das finde ich so toll. U2 singt an einer Stelle den Vers, what you don't have, you don't really need it now. Also was du nicht hast, das brauchst du nicht wirklich. Da ist ziemlich viel Wahres dran, zumindest wenn du in Jesus lebst. Das, was für mein Leben und für meine Frömmigkeit Gutes habe ich. Und jetzt denke ich mir vielleicht, ich hätte so gerne einen neuen iPod und das bräuchte ich. Ich bräuchte eigentlich mal mehr Freunde. Ich müsste irgendwann mal so eine Schulung mitmachen, wo ich das und das lerne. Und ey, wenn wir doch hier in der Stadt irgendwas anderes hätten und wenn ich nicht so krank wäre, wenn ich körperlich mehr könnte, wenn unser Pfarrer nicht so schlecht wäre, wenn ich das, wenn ich nie eine Freundin hätte. Nee, alles, was für mein Leben und für meine Frömmigkeit notwendig ist, habe ich in Jesus. Ich habe alles. Und schau mal, das ist nicht der Punkt, dass dass du das sofort glaubst, okay? Wir sind in der Regel nicht so hundertprozentig überzeugt, wenn wir so einen Vers hören. Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen bedeutet, an solchen Worten so lange festzuhalten, bis es ein Teil von dir selbst wird. Das kann konkret so sein, dass du dir das immer wieder aufsagst, dass du es dir aufschreibst, dass du dich erinnerst an diese Worte, dass du sie auswendig lernst, dass du auf ihnen rumkaust. Ich habe vorher gesagt, dass du zu niemandem so viel sprichst wie zu dir selber, dass du den ganzen Tag Sätze über dich sagst, Sachen wie, das schaffe ich bestimmt nicht, oh, wenn ich nur das und das hätte, ah, ist das ein bescheuerter Tag, wenn ich Kopfweh habe, dann ist der ganze Tag nichts, oder wenn ich meine Tage habe, oder wenn das und das ist, und wenn der mich so blöd anschaut, dann ist doch kein Wunder, dass ich so reagiere. Nee, Moment. Alles, was für mein Leben und für meine Frömmigkeit gut ist, habe ich heute. Jesus ist mit mir, der Heilige Geist wohnt in mir, ich bin ein Kind Gottes. Alles, was ich in dieser Welt brauche, habe ich. Jetzt gibt's auch Leute, also ich selber neigte auch manchmal dazu, aber ganz viele Christen, die haben Angst vorm Teufel. Die denken sich, oh je, ah, ich bin jetzt in einen neuen Wohnblock gezogen und neben mir wohnt ein Satanist und eins weiter wohnt einer, der gehört zur Al-Qaida und ich habe furchtbar Angst und fühle mich total bedroht. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 heißt es über Jesus, dass Jesus erschienen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht um gegen den Teufel zu kämpfen, nicht um uns Kraft zu geben inmitten einer so bösen Welt, sondern Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Okay? Das ist wie wenn du gegen ein paar so Kartenhäuser schnippst, zack, 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 zack und die zerstörst. Jesus zerstört die und ich habe Teil an seinem Dienst. Okay? In Kolosser 2, Vers 15 heißt es, dass er den Teufel entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt hat und über ihn triumphiert hat. Man hört manchmal den Satz als Christ, naja, den Teufel, den darf man auch nicht unterschätzen, der hat auch viel Macht. Und die ganzen Leute, die Death Metal hören und die vielen bösen Sachen, die es da gibt und die vielen bösen Sachen, die es da gibt. Hey, der Teufel hat nur so viel Macht, wie Menschen ihm geben. Okay? Der Teufel hat über dich genau so viel Macht, wie du ihm gibst. Und wenn du ihm gar keine Macht gibst, hat er überhaupt keine Macht. Denn der Teufel ist entwaffnet. Er wurde von Jesus öffentlich zur Schau gestellt. Das bedeutet, wenn er selber keine Macht hat, ist seine einzige Chance, jemanden zu finden, der Macht hat. Zum Beispiel dich oder andere Menschen. Du kannst den Teufel, dadurch, dass du Lügen glaubst, dadurch, dass du dich bewusst zu schlechten Sachen entscheidest, kannst du ihm Macht geben, die er eigentlich nicht hat. Aber er selber ist entwaffnet, er ist öffentlich zur Schau gestellt. Jesaja 54, 17, ich liebe diese Stelle, heißt es, keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet. Jede Zunge, die dich vor Gericht verklagt, strafst du Lügen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Von mir kommt ihre Rettung, Spruch des Herrn. Das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Jesaja 54, 17. Keine Waffe, die man je gegen mich schmieden wird, wird was ausrichten. Jede Zunge, die versucht, mich zu verklagen vor Gericht, die strafe ich Lügen. Eine unglaubliche Aussage. In Epheser 6, 16 heißt es, dass wir durch den Glauben jedes feurige Geschoss des Bösen auslöschen können. So viele Leute fühlen sich so attackiert vom Teufel. Oh, jetzt bin ich krank geworden. Noch schlimmer ist zu glauben, dass Gott mich krank macht. Gott hat eine Krankheit geschickt. Das ist das Schlimmste, weil dann kämpfe ich nicht dagegen. Aber wenn ich glaube, dass der Teufel mir eine Krankheit geschickt hat, dann ist es genauso, bringt es mich genauso auf eine falsche Spur. Denn die Wahrheit ist, ich kann mit meinem Glauben, mit meinem Schild des Glaubens, jedes feurige Geschoss des Teufels auslöschen. Nicht nur davonlaufen vor dem, ich kann es auslöschen. In 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 10, das ist ein feuriges Geschoss, wie der Teufel oft arbeiten kann, nämlich durch Anklage. Da heißt es, wenn mein Herz mich auch verklagt, Gott ist größer als mein Herz und er weiß alles. Ist es nicht gigantisch? Selbst mein eigenes negatives Denken, was ich mir selber vorwerfe, Gott ist größer als das. Und deswegen muss ich keine Angst haben. Ich muss nicht mal Angst haben vor dem, was ich noch leiden muss. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was du noch leiden musst. Nun, Leiden ist Teil dieser Welt. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, muss ich leiden. Ja, wenn ich irgendwann mal alt und gebrechlich werde, muss ich leiden. Wenn ich Kinder habe, wird nicht immer alles wunderbar sein. Wenn du eine Beziehung hast, wird nicht immer alles wunderbar sein. Leiden ist zum gewissen Punkt Teil dieser Welt. Aber ich muss keine Angst davor haben, weil Jesus mit mir ist und weil ich siegreich sein kann. Fürchte dich nicht vor dem, was ich noch leiden muss. Was auf mich zutrifft, ist, was in Psalm 1 steht. Hier heißt es, wenn ich Freude habe an der Weisung des Herrn, das heißt, wenn ich meinen Kopf ernähre mit Wahrheit Gottes, wenn ich meinen Kopf ernähre mit seiner Perspektive, dann bin ich ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Der ist nicht abhängig von den Jahreszeiten, sondern der bringt zur rechten Zeit Frucht. Ich muss mir nicht Gedanken machen, oh, ist mein Leben sinnlos und irgendwie, ich mache doch fast nichts und ich bin überhaupt nicht einflussreich. Du wirst Frucht bringen zur rechten Zeit. Weiter heißt es, dessen Blätter nicht welken. Das heißt, ich werde eine Kraft haben, die sich immer wieder erneuert. Und dann heißt es, alles, was ich tue, wird mir gut gelingen. Unglaubliche Aussage. Dann mache ich mir Sorgen, ah, wie wird das sein, wie wird das sein, wie wird das sein, oh je, und morgen und das und oh, die Steuer und Schule und so. Moment. Wenn ich meine Freude habe an der Weisung des Herrn, wenn ich Beziehung mit Jesus lebe, dann wird alles, was ich tue, mir gut gelingen. Da wird es auch mal Dinge geben, die hart sein werden, die nicht auf den ersten Blick gut sind, aber langfristig wird mir alles zum Guten gereichen. Langfristig wird mir alles gut gelingen. Psalm 27, Vers 1 bis 3 heißt es: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Schau die Dinge an, vor denen du jetzt gerade Angst hast. Schau die Leute an, vor denen du jetzt gerade Angst hast. Schau die Krankheit an, vor der du jetzt gerade Angst hast. Was ist all das im Vergleich zu einem Gott, der das Universum erschaffen hat durch ein Wort? Und du bist ein Freund dieses Gottes. Du bist ein Kind dieses Gottes. Mag ein Herr mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Denn eins ist klar. In Zephania 3, Vers 17 heißt es, dass der Herr, mein Gott, sich über mich freut wie ein Bräutigam, dass er über mich jubelt. Nicht nur, dass Gott mich okay findet, dass er mich irgendwie erlöst hat, sondern es heißt hier, er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Jetzt denkst du, ja, das trifft vielleicht auf irgendwelche ganz super Heiligen zu, aber nicht auf mich, weil ich habe so viele Sünden. In Hohelied Kapitel 1, Vers 5 heißt es, ich bin braun und doch schön. Das heißt, die Frau sagt, dass sie halt von der Sonne sehr stark gebräunt ist, aber trotzdem schön ist. Aber im übertragenen Sinne wurde diese Aussage vom Hohelied immer so verstanden, ich bin noch nicht vollkommen, aber es gibt ein echtes Ja in meinem Herzen. Ich will Jesus nachfolgen und dieses Ja ist ihm genug und deswegen bin ich schön in seinen Augen. Wenn ich anfange zu beten, wenn ich anfange in die Gegenwart Gottes zu kommen, muss ich nicht voller Beschämung sagen, oh, das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Ich sag's einmal, Herr, ich bin gefallen, ich kehre um und sofort ist diese Gunst Gottes wiederhergestellt über meinem Leben. Sofort sagt er, ich freue mich über dich. Was heißt es? Fazit unter diesen ganzen Bibelstellen. Nur zwei kleine Anwendungen. Erstens, wenn die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, mich entmutigt, dann glaube ich eine Lüge. Wenn die Art und Weise, wie ich mein Leben gerade betrachte, ne, alles, was gerade abläuft, wenn mich das mutlos macht, dann glaube ich eine Lüge. Da muss ich nicht die Welt um mich herum ändern, sondern da muss ich meine Denkweise ändern. Dann glaube ich einer Lüge. Wenn ich vor irgendwas Angst habe, glaube ich einer Lüge. Wenn ich absolut niedergeschlagen und deprimiert bin, glaube ich einer Lüge. Ja. Denn mein Gott ist groß. Ich habe einen Gott, der für mich da ist. Ich habe einen Erlöser, der mich errettet hat. Okay? Erster Punkt. Wenn die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, mich entmutigt, dann glaube ich an irgendeinem Punkt einer Lüge. Zweiter Punkt, praktische Anwendung ist, das, was Gott heute von mir will, kann ich im Frieden und ohne Druck tun und ohne irgendjemand anderen unter Druck zu setzen. Ich habe am Anfang heute gesagt, als Einleitung, die Wahrheit wird euch frei machen. Und so ein Satz, der was für mich eine praktische Anwendung von dem Satz ist, all das, was Gott heute von mir will, kann ich immer tun, ohne die Wahrheit zu verbiegen. Kann ich immer tun, ohne jemanden unter Druck zu setzen? Und vor allem, das, was Gott von mir möchte, das kann ich tun. Der eine Schritt, der heute notwendig ist, den kann ich tun. Und zwar kann ich ihn tun, ohne den Frieden in meinem Herzen zu verlieren. Ich kann ihn tun, ohne mich selber unter Druck zu setzen. Alles andere sind nur Ideen, was ich vielleicht tun müsste und eigentlich so und so und so und so. Das wirklich Wichtige kann ich tun. Das, was ich heute wirklich brauche, habe ich in Jesus. Und das, was ich eigentlich wirklich tun muss heute, das kann ich tun. Das ist deine Wahrheitsdusche. Stell dich oft genug drunter Lass dein Denken erneuern von diesen Wahrheiten. Und zwar nicht nur, indem du es einmal aufsagst, sondern indem du es kaust, wieder kaust und verdaust, solange bis diese Nährstoffe in dich reinkommen. Weißt du, im Wort Gottes ist eine besondere Kraft, eine geheimnisvolle Kraft, das real zu machen, was es aussagt. Das Wort Gottes enthält einen Samen, der, wenn du ihn im Glauben ergreifst, genau das in dir hervorbringen kann, was er aussagt. Mein Gebet für dich ist, dass diese Wahrheiten in dir lebendig werden. Du wirst anfangen, ein Leben im Sieg zu leben und die Wahrheit wird dich freimachen. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.
Das waren grundlegende Wahrheiten aus biblischer Sicht über uns Menschen. Dafür danke ich Dr. Johannes Hartl, dem Theologen und Gründer des Gebetshauses in Augsburg, der uns das Material von seiner Seite gebetshaus.org freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne als CD bestellen bei unserem kostenfreien CD-Bestellservice und zwar ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 8328 921 120. Natürlich kann die Sendung auch heruntergeladen werden als Podcast auf horeb.org. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und verabschiede mich mit den besten Wünschen für den weiteren Tag aus München. Ihr Leon Bichler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.